NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Miedler. Schönen guten Abend. Die östlichen NATO-Länder fühlen sich durch Russland bedroht. Sie fordern schon seit langem, dass mehr westliche Soldaten in ihre Länder geschickt werden. Auf dem NATO-Gipfel im Juli in Warschau soll die Entscheidung fallen. Und klar ist jetzt schon, dass die Bundeswehr maßgeblich beteiligt wird. Wie? Darüber berichten wir gleich im Echo des Tages und das kommentieren wir auch. Weitere Themen. Sollen Moscheen in Deutschland staatlich kontrolliert werden? Der Vorschlag schlägt hohe Wellen. Italien und Österreich streiten über Grenzkontrollen am Brenner. Kölns Oberbürgermeisterin Reker hat im Prozess gegen ihren Attentäter ausgesagt. Und in Höxter soll eine Frau wochenlang auf einem Bauernhof gefangen gehalten worden und dann gestorben sein. Die Bundeswehr ist bereits jetzt im Osten des NATO-Gebietes aktiv. Allein in diesem Jahr werden über 5000 Soldaten in Manöver und zur Ausbildung nach Polen und in die drei baltischen Länder geschickt. Aber das Engagement soll noch ausgeweitet werden. Konkret geht es zum Beispiel darum, dass die Bundeswehr die Führung beim Aufbau eines NATO-Bataillons in Litauen übernimmt. Wie es zu dieser Entscheidung kam, berichtet Christina Nagel.
Anfang Februar fiel in Brüssel eine Grundsatzentscheidung. Die NATO-Verteidigungsminister beschlossen, mehr Präsenz zu zeigen an der östlichen Bündnisgrenze, will sagen an der Grenze zu Russland. Das Ziel klar definiert, es geht um Abschreckung. Deutschland, das machte Kanzlerin Merkel heute im Beisein des lettischen Ministerpräsidenten klar, ist bereit, sich stärker zu engagieren. Bisher beteiligt sich die Bundeswehr an der Luftraumüberwachung im Baltikum und ist mit dabei bei der schnellen Eingreiftruppe. Merkel sieht weiteres Potenzial.
Hier sind einige Verstärkungen möglich, die werden wir im Augenblick prüfen, gerade auch im Blick auf Litauen.
Die Bundeswehr, so die Idee, könnte die Führung und Koordination einer multinationalen Truppe in Litauen übernehmen, deren Einheiten rotieren würden, so der Sprecher des Verteidigungsministeriums Jens Flossdorf.
Alles Weitere, die ganze Ausgestaltung, auch wenn Sie jetzt über Zahlen sprechen, ob das jetzt das bisherige Engagement zahlen- und kopfmäßig übersteigt, wird im Wesentlichen davon abhängen, wie der multinationale Aufbau sein wird. In diesem Element in Litauen, für das Deutschland bereit ist, mehr Verantwortung und Führung zu übernehmen.
Flossdorf spricht von einem qualitativen Schritt, der von der Bundeswehr problemlos geleistet werden könne und der durch die NATO-Russland-Grundakte durchaus gedeckt sei, weil es sich nicht um eine dauerhafte, substanzielle Stationierung von Truppen handle, sondern um eine zeitweilige. Für Jürgen Trittin von den Grünen ist das Wortklauberei. Deutschland versuche, sich durchzuschlawinern.
Wenn ich jetzt zu einer permanenten Rotation in Bataillonsstärke komme, dann ist das faktisch das Gleiche, als würde ich dort Truppen stationieren.
Der Sinn der Grundakte werde so ausgehöhlt und das sei für die Sicherheit nicht förderlich. Russland reagierte verärgert auf die Ankündigungen und behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollten die Pläne umgesetzt werden.
An der Grenze zu Russland will die NATO präsenter werden. Deutschland engagiert sich im Baltikum. Der Kommentar dazu von Christoph Prössel.
Die NATO-Russland-Grundakte von 1997 liegt auf meinem Schreibtisch, ausgedruckt 9 Seiten. Dieses Zeugnis eines Neubeginns nach dem Kalten Krieg. In den nächsten Wochen werde ich sie immer wieder mal in die Hand nehmen müssen, denn der NATO-Gipfel ist längst am Horizont aufgetaucht. Anfang Juli treffen sich die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses in Warschau, ausgerechnet in der Hauptstadt eines Mitgliedstaates, das sich wie viele andere osteuropäische Länder ausgesetzt fühlt und mehr Schutz durch die NATO vor Russland verlangt. Das Bündnis will die Zusage machen. Estland, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien sollen die Gewissheit spüren, dass der Artikel 5 des Nordatlantikvertrags nicht nur auf dem Papier existiert. Beistand, notfalls militärisch. Die Entscheidung der Allianz, die militärische Präsenz an der Ostflanke zu erhöhen, ist richtig. In den kommenden Wochen werden die Details ausbuchstabiert. Heute wurde deutlich, Deutschland wird sich stärker engagieren. Auch das ist gut. Deutschland ist eine wirtschaftsstarke Nation. Die Bundesrepublik hat eine Verantwortung für Sicherheit in Europa. Ganz im Sinne dieser Verantwortung verweist Deutschland auch immer wieder auf die NATO-Russland-Grundakte. Denn dort steht, die NATO verlegt keine zusätzlichen substanziellen permanenten Kampftruppen in die Länder des ehemaligen Warschauer Paktes. Daran wollen sich die Regierungen halten. Was sich als Einigung für den Gipfel von Warschau andeutet, ist also ein Kompromiss. Stärke demonstrieren durch Soldatinnen und Soldaten, die nur zeitweise in die osteuropäischen Staaten verlegt und immer wieder ausgetauscht werden. Es ist ein politisches Signal an Russland. Diese Grundakte ist die Basis unserer Politik. Gebrochen hat übrigens Russland die Vereinbarung. Moskau hat die Krim annektiert, obwohl in dem Dokument von 1997 die territoriale Unversehrtheit der europäischen Länder verabredet worden war. Am Ende ist es eine Glaubensfrage. Wie umgehen mit Russland? Was sichert den Frieden in Europa? Müssen die Partner des Militärbündnisses Stärke zeigen oder provoziert das nur unnötig den Nachbarn im Osten? Mein Vertrauen zu Russland ist in den vergangenen Jahren geschwunden. Aus wirtschaftlicher Schwäche und Reformmüdigkeit heraus hat Russland immer wieder an seinen Außengrenzen bewusst destabilisiert. Die Geschichte lehrt, ein deutliches Signal kommt an. Ja, wir brauchen Dialog, aber eben auch Abschreckung.
Der Kommentar von Christoph Prössl im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Unionsfraktionschef Kauder hat eine neue Debatte zum Thema Islam in Deutschland angestoßen. In einem Zeitungsinterview hat er eine staatliche Kontrolle von Moscheen gefordert. Er halte dies für unabdingbar im Kampf gegen den Terror. Mit diesem Vorstoß hat Kauder einiges ausgelöst.
Zustimmung aus den eigenen Reihen, harsche Kritik von der Opposition. So sind die Reaktionen auf die Äußerung von Unionsfraktionschef Volker Kauder. In einem heute veröffentlichten Interview mit der Berliner Zeitung hatte Kauder auf die Frage, ob der Staat überhaupt kontrollieren könne, was in Moscheen in Deutschland passiere, geantwortet: Der Staat ist hier gefordert, er muss das kontrollieren. Unterstützung für diese Aussage bekam Kauder von der CSU. Parteichef Horst Seehofer sagte wörtlich: Wir wollen die Religionsfreiheit, dass das klar ist, aber nicht den Missbrauch. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stefan Mayer, sagte:
Aus meiner Sicht hat der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder vollkommen recht, wenn er deutlich macht, dass der Staat besser Bescheid wissen muss, was in den Moscheen vor sich geht, was in den Moscheen gelehrt wird.
Manche Moscheen seien ein Hort des Islamismus und des Radikalismus, so CSU-Mann Mayer im RBB. Kauder hatte in seinem Zeitungsinterview gesagt, in einigen Moscheen würden Predigten gehalten, die mit, so wörtlich, unserem Staatsverständnis nicht im Einklang stünden. Anders als die CSU fordert der Unionsfraktionschef allerdings nicht, dass Imame Deutsch sprechen müssen. In Synagogen werde auch auf Hebräisch gebetet, so Kauder. Seine Forderung, dass der Staat Moscheen kontrollieren müsse, ist jedoch eigentlich schon erfüllt. Darauf wies heute Kauders Parteifreund Thomas de Maizière hin, seines Zeichens Bundesinnenminister.
Ja, es gibt auch eine Anzahl von Moscheen, die bereits jetzt von den Verfassungsschutzbehörden überwacht werden, ob dort Hasspredigten stattfinden oder nicht.
Was in einigen Moscheen in Deutschland gepredigt wird, ist schon seit längerem Thema und auf dem Radar der Verfassungsschützer. Das ist auch der Grund, warum die Kritik an der Forderung von Volker Kauder heftig ausfällt. Der Fraktionsvize der Linken, Jan Korte, warf Kauder eine Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas vor und sprach von einem AfD-Ähnlichkeitswettbewerb. Um den Kampf gegen den Islam nicht der AfD zu überlassen, lege Kauder die Axt an die Grundfeste der freien Religionsausübung in Deutschland, sagte linken Politiker Korte. Für die Grünen-Abgeordnete Ekin Deligöz ist der Vorstoß unredlich. So finde man nicht zusammen und so funktioniere auch der Dialog nicht, sagte Deligöz der Saarbrücker Zeitung. Der Generalsekretär der Türkisch-Islamischen Union, der Anstalt für Religion, Bekir Alboga, warnte vor einem Generalverdacht gegen Muslime. Man müsse die Kooperation mit den Gemeindemitgliedern oder den Trägern von Moscheen suchen und sie nicht wie Herr Kauder vor den Kopf stoßen. Die Interviewäußerungen des Unionsfraktionschefs Kauder kommen einen Tag vor Beginn des AfD-Parteitags in Stuttgart. Morgen und übermorgen werden die AfD-Mitglieder über ein neues Parteiprogramm debattieren, in dem unter anderem ein Verbot von Minaretten und Muezzins gefordert wird.
Anna Engelke berichtete aus Berlin. Österreich legt sich in der Flüchtlingspolitik mit seinen Nachbarn an. Seit Monaten gibt es Unstimmigkeiten mit Deutschland, jetzt mit Italien. Nach der Schließung der Balkanroute befürchten die Österreicher, dass Hunderttausende Flüchtlinge aus Libyen jetzt über das südliche Nachbarland zu ihnen kommen. Deshalb werden neue Grenzanlagen am Brenner geplant. Und mit der Bundesregierung in Berlin gab es auch noch Gesprächsbedarf. Schließlich hatte Österreich Anfang des Jahres seine Grenze nach Ungarn geschlossen und so die Balkanroute erst dicht gemacht. Ein klarer Affront gegen die Politik von Bundeskanzlerin Merkel. Volker Schafranke berichtet.
Diese Unstimmigkeiten waren heute bei einem Treffen zwischen dem neuen österreichischen Innenminister Wolfgang Sobotka und seinem deutschen Amtskollegen Thomas de Maizière vergessen.
Mit dem Beschluss der Staats- und Regierungschefs und mit den Verhandlungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union gibt es keine Meinungsverschiedenheiten mehr zwischen Deutschland und Österreich in all diesen Fragen.
Bei der kurzen Begegnung zwischen beiden Politikern in Potsdam war klar, zurückschauen lohnt nicht. Denn längst warten neue Herausforderungen. Nachdem die Balkanroute dauerhaft geschlossen ist, nutzen Flüchtlinge auch Ausweichrouten über Libyen nach Italien. Und von Italien ist der Weg nicht weit nach Österreich und nach Deutschland. Eines ist klar, das wollen beide Innenminister unbedingt verhindern.
Was am Brenner geschieht, liegt zuallererst und vordringlich in der Hand Italiens.
Es geht um das große Symbol der Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union, der Brenner. 8 Millionen Fahrzeuge rollen hier pro Jahr von Österreich nach Italien und umgekehrt. Diese Route ist weit mehr als ein Urlaubsweg für uns Deutsche in den Süden. Und Österreich will eines vermeiden, dass über den Brenner Flüchtlinge nach Italien ins Land kommen, so der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka.
Es stehen etwa 200.000 bis 1 Million in Libyen, die sich vielleicht auf den Weg machen, nach Norden aufzubrechen. Dann sind wir auch in der Lage, diese Grenze wirksam, dementsprechend auch rechtsstaatlich zu organisieren.
Alle Vorkehrungen für eine Schließung des Brenners durch einen Zaun hat Österreich längst getroffen. Denn es gibt klare Vorgaben. In diesem Jahr werden nur noch 37.500 Asylbewerber aufgenommen. Falls wie erwartet in den nächsten Monaten wieder mehr Flüchtlinge via Italien nach Norden reisen, wäre die politische Obergrenze erreicht. Was bedeutet, die Flüchtlinge würden dann nach Italien zurückgeschickt.
Wir brauchen eine europäische Gesamtlösung. Aber solange auf sich warten lässt, müssen wir auch die Möglichkeiten nutzen, um die Rechtsstaatlichkeit in Österreich zu gewährleisten.
Und anders als noch vor Monaten erhält Österreich die volle Unterstützung des deutschen Innenministers Thomas de Maizière.
Wir teilen die Auffassung mit Österreich, dass an der Grenze Italiens zum Norden, das ist nicht nur Österreich, nicht wieder eine Situation entstehen soll, wie auf der Balkanroute im letzten Herbst.
Diese deutlichen Worte wird man in Italien sicherlich zur Kenntnis genommen haben.
Volker Schaffranke über das deutsch-österreichische Innenministertreffen heute in Potsdam. Und man hat diese deutlichen Worte heute auch schon kommentiert. Tilman Kleinjung berichtet aus Rom.
Die Sorge, dass mit der Blockade der Balkanroute deutlich mehr Flüchtlinge wieder über Libyen und Sizilien Europa erreichen, hält Italien für unbegründet. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres seien genauso viele Bootsflüchtlinge angekommen wie im Jahr zuvor und deutlich weniger als im Jahr 2014. Vor allem gibt es bisher noch keine Bestätigung für eine Verlagerung von Fluchtrouten von Ost nach West, so wie sie der deutsche Innenminister Thomas de Maizière befürchtet, der heute von einer Ausweichroute über Libyen sprach. Fast alle Flüchtlinge, die in diesem Jahr Italien über das Mittelmeer erreicht haben, stammen aus Ländern Westafrikas oder Ostafrikas. Auch die Einschätzung, dass hunderttausende Migranten an den Küsten Libyens auf die Abfahrt nach Sizilien warten, will Italien nicht bestätigen. Auch in Südtirol gäbe es keine Flüchtlingsmassen, die Grenzen des Brenners stürmten, so Außenminister Paolo Gentiloni, der heute Österreich aufforderte, auf die geplanten Kontrollen am Brenner zu verzichten. Man dürfe eine solche Entscheidung an einem so geschichtsträchtigen Ort nicht treffen.
Am 23. Juni stimmen die Briten ja darüber ab, ob sie weiterhin in der EU bleiben wollen. In Brüssel schaut man voller Sorge auf das Votum und versucht noch so viel wie möglich Werbung für die Europäische Union zu machen. Dazu gehört auch, dass man sich endlich mit Griechenland im neuen Finanzstreit einigt. Ralf Sina berichtet.
Es herrscht Nervosität unter den Griechenland-Experten in Brüssel. Denn eigentlich wollten die Finanzminister der Euro-Staaten bereits gestern zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um die Auszahlung einer weiteren Kreditrate für Athen einzuleiten. Die braucht die Tsipras-Regierung dringend, um Gehälter und Renten auszuzahlen und um im Sommer Milliardenkredite zu begleichen.
I talked to Prime Minister Tsipras.
Nach einem Telefonat mit Griechenlands Premier Alexis Tsipras kam Ratspräsident Donald Tusk zu dem Ergebnis, es muss dringend etwas geschehen. Nach Einschätzung von Finanzexperten ist die Gefahr, dass Griechenland durch einen Staatsbankrott aus dem Euro herausfällt, nämlich momentan größer als vor einem Jahr. Ein Grexit vor der Brexit-Abstimmung in Großbritannien ist aber das Letzte, was die Europäische Union braucht.
I am convinced that there is still more work to be done by the ministers of finance.
Die Arbeit der Finanzminister der Euro-Staaten, die sei jetzt gefragt, betont der EU-Ratspräsident. Die Euro-Gruppe hat das Signal von Donald Tusk verstanden. Nicht erst in einigen Wochen, sondern schon in einigen Tagen soll sich die Gruppe in Brüssel treffen.
Talking not about weeks, but about days.
Am 9. Mai wird sich die Euro-Gruppe in Brüssel zu einer Griechenland-Sondersitzung zusammenfinden, um zu verhindern, dass die griechische Staatskasse am Ende des Monats leer ist.
We have to avoid a situation of renewed uncertainty for Greece.
Im Interesse der EU müsse eine Situation der Verunsicherung für Griechenland verhindert werden, mahnt der EU-Ratspräsident. Doch nach Ansicht von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble liegt der Ball im Feld Griechenlands. Denn Athen hat bereits im Sommer letzten Jahres zugesagt, sein Renten- und Steuersystem komplett umzubauen. Über 50% der griechischen Haushalte zahlen nämlich bisher überhaupt keine Steuern. Doch bisher hat Tsipras die Reformen nicht durch das Parlament in Athen gebracht und er weigert sich umzusetzen, was der Internationale Währungsfonds und die EU zusätzlich von ihm verlangen, nämlich ein zweites Sparpaket, das allerdings nur in Kraft treten soll, wenn Griechenland seine versprochenen Haushaltsziele verfehlt.
Griechenland muss in 2018 einen Primärüberschuss von 3,5% erreichen,
betont Wolfgang Schäuble.
Das scheint möglich,
aber eben nicht sicher. Deshalb kommt Alexis Tsipras weder um die Renten- und Steuerreform herum, noch um ein zweites Sparpaket, wenn er nicht Griechenlands Staatspleite riskieren will. Auf Athen und auf Brüssel kommt ein unruhiger Mai zu.
Durch die Warnstreiks der vergangenen Wochen blieben Kitas und Rathäuser geschlossen, Nahverkehr und Müllabfuhr wurden bestreikt. Und dann waren für einen Tag auch noch weite Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi wollte damit ihre Forderungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes unterstreichen. Derzeit wird ja in Potsdam verhandelt. Zum Stand der Dinge Johannes Frevel.
Bei der Tarifrunde von Bund und Kommunen ist die Bundestarifkommission zusammengetreten, um sich von Verdi-Bundeschef Frank Psirske über erste Teilergebnisse des angestrebten Tarifvertrages unterrichten zu lassen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sprach als Verhandlungsführer des Bundes vom entscheidenden Tag. Er halte eine Einigung für möglich. Verhandlungsführer der Kommunen und der Gewerkschaften äußerten sich zunächst nicht mehr vor der Presse. Ein Hinweis darauf, dass sich die Verhandlungen in einer schwierigen Phase und vielleicht auch schon auf der Zielgerade befinden könnten. Gestern hatten sich die Tarifparteien in einem Teilergebnis auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Viele Berufe werden höher als bisher eingruppiert. Die Kommunen rechnen damit, dass allein das für ihre 2 Millionen Angestellten einen Milliardenbetrag kostet. Daneben wird nicht nur um eine lineare Tarifanhebung für alle Bediensteten gerungen. Knackpunkt ist, ob Angestellte des Bundes und der Kommunen künftig mehr Geld in ihre Betriebsrenten einzahlen müssen und wie viel. Einigen Pensionskassen machen die niedrigen Zinsen zu schaffen. Diese schmälern Erträge und mögliche Ausschüttungen. Die Arbeitgeber fordern, dass ihre Mitarbeiter 0,4 Prozentpunkte mehr in die kommunalen Pensionskassen einzahlen. Verdi und der Beamtenbund wollen das möglichst abwenden. Höhere Beiträge zur Betriebsrente würden die Arbeitgeber entlasten und zugleich die Lohnerhöhung im angestrebten Tarifabschluss schmälern.
Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat heute im Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ausgesagt. Dort wird seit 2 Wochen gegen einen 44-Jährigen verhandelt, der sie im Oktober auf einer Wahlkampfveranstaltung angegriffen hat. Er muss sich deshalb wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Martin Höke über den Tag heute in Düsseldorf.
Es war ein schwerer Gang für Henriette Reker. Nur einige Meter trennten sie im Gerichtssaal vom Platz des Mannes, der sie mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte. Kurz vor der Verhandlung hatte sie erklärt:
Ich darf Ihnen sagen, ich wusste ja auch nicht, wie das heute Morgen sein würde, aber die Konfrontation mit dem Attentäter im Gerichtssaal ist für mich kein Problem. Ich gehe davon aus, dass es nicht so lange dauern wird.
Im Gerichtssaal sah sie kurz zu dem Angeklagten Frank S., bevor sie den Richtern den Tathergang schilderte. Ruhig und um einen sachlichen Ton bemüht, beschrieb Henriette Reker, wie sich der Täter damals dem Wahlkampfstand genähert und freundlich nach einer Rose gefragt habe. Dann habe der Mann unvermittelt ein langes Messer gezogen und wortlos zugestochen. Der Angeklagte, der in Bonn der rechten Szene angehörte, hörte aufmerksam zu. Auf die Frage seines Anwalts, ob Frank S. ein paar entschuldigende Worte sagen könne, antwortete Henriette Reker, das sei noch nicht die richtige Situation. Frank S. hat das Attentat auf Henriette Reker im Prozess bereits gestanden, aber eine Tötungsabsicht bestritten. Vergangene Woche behauptete der 41-Jährige, er habe sein Opfer bei der Messerattacke nur verletzen wollen. Sein Mandant habe so ein Zeichen setzen wollen, erklärt Anwalt Christoph Miseré.
Es ging ihm nicht persönlich um Frau Reker, sondern Frau Reker als Symbolfigur für nach seiner Auffassung eine wirklichkeitsfremde Flüchtlingspolitik.
Auf Nachfragen des Gerichts hatte der Angeklagte Henriette Reker allerdings als scheinheilige linksradikale Schickeria-Ideologin bezeichnet. So will der Angeklagte am Morgen des 17. Oktober nur an sein Ziel gedacht haben, als er Henriette Reker ein Jagdmesser in den Hals rammte. Augenzeugen zufolge habe der Täter dabei gelächelt. Habe er nicht, betonte Frank S. vor Gericht, ihm sei damals nicht zum Lachen zumute gewesen. Für Henriette Reker hatte die Tat Folgen. Noch heute habe sie Albträume, schilderte die 59-Jährige vor Gericht. Psychologische Betreuung habe sie aber nicht gebraucht. Jetzt stehe nur noch eine Nachoperation am Hals an. Sie habe damals zunächst Angst vor einer möglichen Lähmung gehabt und sich dann Sorgen darum gemacht, ob sie so ihr Amt antreten könne. Auch heute ist ihr Terminplan gut gefüllt.
Ich bin froh, wenn ich dann meine Arbeit am Schreibtisch im Rathaus in Köln wieder aufnehmen kann. Es wird keine Einschränkung geben jetzt meiner Ämter oder meiner Termine, die heute noch da sind.
Der Prozess gegen den Attentäter geht weiter. Bisher sind bis zum 16. Juni 10 Verhandlungstage angesetzt. Die Schuldfrage scheint geklärt. Daher geht es vor allem um die strafrechtliche Einordnung der Tat und damit darum, ob es ein versuchter Mord oder eine gefährliche Körperverletzung war.
Vor dem Landgericht Detmold wird seit Wochen gegen einen ehemaligen Auschwitz-Wachmann verhandelt. Dem 94-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in mindestens 170.000 Fällen vorgeworfen. Heute, am 13. Verhandlungstag, hat der Angeklagte sein langes Schweigen gebrochen. Jens-Olaf Burdorf hat zugehört.
Mit heiserer, aber gut verständlicher Stimme liest er Folgendes von einem vorbereiteten Zettel ab. Ich habe lange Zeit geschwiegen, mein ganzes Leben lang, sagt Hanning wörtlich. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich es zutiefst bereue, einer verbrecherischen Organisation angehört zu haben, die für den Tod vieler unschuldiger Menschen, für die Zerstörung unzähliger Familien, Elend, Qualen und Leid auf Seiten der Opfer und deren Angehörigen verantwortlich ist. Ich schäme mich dafür, dass ich das Unrecht sehend geschehen lassen und dem nichts entgegengesetzt habe. Ich entschuldige mich in aller Form für mein Verhalten. Es tut mir aufrichtig leid. Die Vorsitzende Richterin Anke Gruder begrüßte, dass sich der Angeklagte ein Herz gefasst und selber gesprochen habe. Das zeige, dass er sich der Schuld stellen und die Verantwortung übernehmen wolle. Die Nebenkläger waren eher enttäuscht. Es sei zwar gut, dass Hanning gesprochen habe, der Mord an 6 Millionen Juden lasse sich aber nicht entschuldigen. Und der 94-jährige Leon Schwarzbaum, der am ersten Prozesstag davon berichtet hatte, wie seine Familie in Auschwitz ermordet wurde, war regelrecht empört über die Erklärung Hannings. Ihm reiche das nicht.
Es mag sein, dass heute der andere Mensch ist. Er ist ja nicht der gleiche Mensch, wie er damals war. Aber was damals geschehen ist, wofür entschuldigt er sich? Dass man 35 Personen meiner Familie umgebracht hat? Gibt es dafür eine Entschuldigung?
Vor der persönlichen Entschuldigung des Angeklagten las Rechtsanwalt Johannes Salmen eine 20-seitige Erklärung Hannings zu seinem persönlichen Werdegang vor. Sie sei, so der Anwalt, eine Zusammenfassung aus zahlreichen Gesprächen, die er mit dem 94-jährigen ehemaligen SS-Mann geführt habe. Da geht es um die unbeschwerte Kindheit in dem kleinen lippischen Heimatdorf in einem unpolitischen Elternhaus. Nach dem Tod der Mutter kommt eine Stiefmutter ins Haus mit Beziehungen zur NSDAP und die sagt ihm, du gehst nicht zur Wehrmacht, du gehst zur SS, da kannst du etwas werden. Nach der SS-Ausbildung in Österreich kommen Fronteinsätze in Frankreich, in Serbien und in der Ukraine, wo Hanning am Kopf von einem Granatsplitter schwer verletzt wird. Im Lazarett genesen wird er in den inneren Dienst nach Auschwitz versetzt. Hanning habe zuerst geglaubt, Auschwitz sei ein Lager für französische Kriegsgefangene. Schnell sei ihm klar geworden, die Menschen, die hier in den Transporten ankommen, werden zu großen Teilen erschossen oder vergast. Jeder in Auschwitz hat das gewusst. Ich konnte die verbrannten Leichen riechen, lässt Hanning verlesen. Er sei in Dienststuben eingeteilt gewesen, auf Wachtürmen und bei der Bewachung von Häftlingen bei der Arbeit vor den Lagertoren. An der Rampe, an der täglich bis zu 15.000 Menschen ankamen und in der Mehrheit sofort in die Gaskammern gebracht wurden, habe er keinen Wachdienst gehabt. Später habe er sogar indirekt einer Frau geholfen, nicht von den Wachen gefasst zu werden. Auch habe er für einen Häftling einen Brief an dessen Frau aus dem Lager geschmuggelt. Staatsanwalt Andreas Brendel sieht sich in seinen Anklagepunkten durch die Erklärung Hannings bestätigt.
Ansonsten hat das sicherlich erhebliche Auswirkungen auch, wie wir das ja auch in anderen Verfahren, zum Beispiel beim Landgericht in Lüneburg gesehen haben, auf die Nebenkläger sicherlich, die sicherlich lange auf diese Art von Erklärung gewartet haben.
Als Zeugen vor Gericht sagten zwei weitere Gutachter aus. Sie schilderten eindrücklich, wie qualvoll die Menschen in den Gaskammern durch das Nervengas Zyklon B starben und auch wie viele Tausende Häftlinge durch schlechte und nicht genügende Nahrung und durch die katastrophalen hygienischen Bedingungen im KZ getötet wurden.
In Schleswig-Holstein besteht der Verdacht, dass Betreiber von Pflegeheimen die Sozialkassen betrogen haben. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Pflegekräfte wirklich selbstständig oder nur scheinselbstständig waren. Der Schaden soll bei mehr als 6 Millionen Euro liegen. Michael Frömter hat sich umgehört.
Sogenannte Scheinselbstständige gibt es seit langem in verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel auf dem Bau oder bei der Gebäudereinigung. Dass auch große Sozialträger wie Diakonie oder Johanniter sich solcher Beschäftigungsverhältnisse bedienen, hat eine neue Qualität. Hintergründe sind offenbar der enorme Kostendruck und der Mangel an Pflegekräften. Und so nutzen auch die großen Sozialverbände private Personalagenturen. Die bieten dann Mitarbeiter an, die nach Angaben der Ermittler von den Heimen zu Beschäftigungsverträgen als Freiberufler gedrängt werden, obwohl sie in Schichtdienste eingeplant werden, genauso wie Angestellte. Vorteil der Scheinselbstständigkeit für die Arbeitgeber, sie sparen ihren Anteil an den Sozialversicherungsabgaben. Vorteil für so manchen Beschäftigten, wenn auch er oder sie sich nicht sozial versichert, steigt das eigene Nettoeinkommen. Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler.
Offensichtlich hat hier eine Branche versucht, massiv Gelder zu sparen auf Kosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das mag im Einzelfall für die Pflegekraft selber auch ein Vorteil gewesen sein. Letztendlich wurde aber die Allgemeinheit, die Sozialkasse, geschädigt.
Wer nicht sozialversichert ist, hat zwar keinen Anspruch auf Kranken- und Arbeitslosengeld oder auf die Rente, sollten Scheinselbstständige später aber zum Sozialfall werden, müsste dennoch die Gemeinschaft für sie aufkommen. Von einem Skandal spricht deshalb auch Schleswig-Holsteins Sozialministerin Christine Ahlheit.
Das Ergebnis ist eben so, dass wir sagen können, so kann das nicht bleiben. Da müssen wir gegensteuern und wir müssen gucken, welche geeigneten Maßnahmen wir an der Stelle ergreifen können.
Noch deutlicher als die Ministerin wird der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Kieler Landtag Heiner Gag.
Macht mich unglaublich wütend, weil eine ganze Branche, auf die eine älter werdende Gesellschaft so angewiesen ist wie noch nie, in Verruf gerät. Außerdem ist Sozialversicherungsbetrug Schweinerei an der gesamten Gesellschaft.
Die pflegepolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Pauls zeigte sich ebenfalls entsetzt. Ausgerechnet diejenigen, die in der Pflege der höchsten Arbeitsbelastung unterlegen, würden mit offensichtlich krimineller Energie betrogen, sagte die Sozialdemokratin. Welche Folgen die jetzigen Ermittlungen für die Arbeitsplätze in den Heimen haben, ist derzeit noch nicht überschaubar.
Ein Paar aus Höxter in Nordrhein-Westfalen soll eine Frau aus Niedersachsen wochenlang eingesperrt und so schwer misshandelt haben, dass sie starb. Der Kontakt kam wohl durch eine Partnerschaftsanzeige zustande. Einzelheiten von Björn Haugbruck.
Das Paar und sein Opfer hatten sich über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Der mutmaßliche Täter hatte darin eine Frau für eine feste Beziehung gesucht. Nach dem Kennenlernen soll das 41-jährige Opfer dann aus Bad Gandersheim in Niedersachsen nach Höxter gezogen sein. Wie Staatsanwalt Ralf Meyer bestätigt, lebte der mutmaßliche Täter dort mit seiner Ex-Frau auf einem Bauernhof. In dem abgelegenen Haus lebten sie dann zu dritt.
Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen ist es wohl so gewesen, dass sie zeitweise auch mit denen sich draußen befunden hat, beziehungsweise einkaufen war, ja.
Auf dem Bauernhof soll es dann über mehrere Wochen zu Übergriffen gekommen sein.
Hier wurde die Frau nach dem Ergebnis der Ermittlungen gegen ihren Willen festgehalten und auch körperlich misshandelt, wobei es bis jetzt keinerlei Hinweise auf eine sexuelle Misshandlung gibt.
In der vergangenen Woche wollte das 46 und 47 Jahre alte Paar dann die misshandelte und körperlich schwer angeschlagene Frau zurück in ihre Wohnung nach Niedersachsen bringen. Durch einen Motordefekt blieb das Auto des Paares aber liegen. Die beiden sollen dann versucht haben, ein Taxi zu rufen. Weil es dem Opfer in der der Zwischenzeit aber so schlecht ging, war das Paar gezwungen, einen Rettungswagen zu rufen. Der brachte die Frau in eine Klinik, wo sie 2 Stunden später verstarb, so Staatsanwalt Ralf Meyer.
Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen verstarb sie an den Folgen stumpfer Gewalt gegen den Kopf.
Die Polizei hat inzwischen das Haus des Paares untersucht. Weitere Ermittlungen laufen. Über das Motiv und die Aussagen der beiden Tatverdächtigen machte die Staatsanwaltschaft heute keine Angaben. Das Amtsgericht Höxter hat gegen das Paar Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede.
Das war das Echo des Tages am Freitag, dem 29. April. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.